Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Schinken, ein Bierkrug und eine Kuckucksuhr als Highlight, das verspricht der Absender. Und wieder unterschreibt er mit der mysteriösen Signatur T-D-E-S.
Ich hatte von jemandem aus der Wirtschaft gehört, dass man seinen Namen und eine völlig sinn- und wahllose Buchstabenkombination unter oder hinter das Secretary schreiben muss, um überhaupt ernst genommen zu werden. TDES steht für Titanic, das endgültige Satiremagazin.
Hallo zusammen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik, unserer kleinen wöchentlichen Audiokolumne von und mit der lieben
Steffi und dem noch lieberen
Micha. Hallo zusammen. So, Steffi, was für ein Podcast haben wir heute denn mitgebracht?
Also bevor jetzt der Puls hochgeht und ein falscher Anschein entsteht, es ist ein Podcast, der im weiteren Sinne sich mit dem Thema Fußball-WM beschäftigt, in dem Fall 2006, aber tatsächlich geht es um eine unfassbar spannende Investigativrecherche. Also es ist ein wirklich gutes journalistisches Format, wo mehrere Journalisten, männlich, auch Wahnsinniges geleistet haben. Sehr spannend, wie sie an Informationen gekommen sind. Es dreht sich rund um das Sommermärchen und moderiert wird das Ganze von Esther Sedlacek, könnte man kennen aus dem Tandem mit Bastian Schweinsteiger als Fußballmoderatorin und Kommentatorin. Sie moderiert das Ganze, aber der Fokus liegt tatsächlich auf dieser Recherche. Der Podcast heißt Das Geld zu Gast bei Freunden. Ich finde es unfassbar spannend. Ich habe den fast durchgesuchtet, muss ich sagen. Also ich wollte dann auch wissen, wie es weitergeht. Sehr schön produziert. Und um eine Einordnung zu kriegen, in welche Richtung es geht, hat sie am Ende von Folge 2 ein sehr schönes Zitat gebracht, was es sehr auf den Punkt bringt. Lieber Michael, du hast es parat.
Also sie ordnet ihn nicht nur ein, sie bewirbt ihn eigentlich damit, mit einem schönen Zitat. Denn um Fußball geht es ja nicht, sondern um eine Geschichte, die so verrückt ist, dass sie eigentlich gar nicht wahr sein kann. Und das komprimiert das Geschehen vor, während und vor allem nach der Fußball-WM 2006 doch sehr, sehr schön. Also es ist hier ein klassisches Audiostück, wirklich im allerbesten Sinne. Toll recherchiert, toll produziert, super Host mit Esther Sedlacek, die finde ich eh super.
Ja, aber ich finde, jetzt sieht man, hört man auch so ihre, also jetzt, wo man sie nur hört sozusagen, finde ich, wird die Qualität ihrer Stimme und ihrer Erzählweise, weil es immer noch mal was dabei, wenn man ein Bild hat. Also ich finde, es kommt super rüber, wie sie das auch audio-only sozusagen sehr schön erzählen kann. Und ich finde ihre Stimme auch sehr angenehm.
Ja, mega. Also man weiß ja durch die Übertragung in der ARD zusammen mit dem früheren Nationalspieler Sebastian Schweinsteiger, dass sie da wirklich gut funktioniert. Die beiden sind ja so ein Stück weit Nachfolger für die ARD von Netzer und Delling, oder? Vor rund 20 Jahren, Pi mal Daumen. Hier ist es ja auch super interessant, weil sie ja erst diejenige war, die überhaupt beim Thema, ich schweife ab, aber egal, beim Thema Fußballkommentator Sebastian Schweinsteiger, denen eigentlich geholfen hat, dass er es ein bisschen besser auf die Kette kriegt. Ne? Also ich hatte da neulich ein Stück gelesen, das ist eine super Journalistin hier mit ganz viel Erfahrung, auch im Fußballbereich, ist, glaube ich, hier lange unterschätzt worden, auch in der Branche, hat jetzt mal die Aufmerksamkeit, die sie haben sollte und leistet halt hier auch einen tollen Beitrag zu diesem Stück. Ich glaube aber auch, dass das Rechercheteam und die Produktion hier wirklich super gelaufen ist. Und natürlich ist ja dieser Sommer 2006, das wird schön dargestellt, was der mit Deutschland als Land, als Gesellschaft gemacht hat.
Offiziell ist es ein Podcast von ARD Sounds/SWR, aber tatsächlich finde ich es interessant, dass den Podcast produziert hat die BTF, die sogenannte Bild- und Tonfabrik, eine relativ bekannte Produktionsfirma, die ihren Schwerpunkt eigentlich im Bereich Fernsehen hat, hat sehr lange auch zum Beispiel das ZDF Neo-Magazin Royal von Herrn Dümmermann produziert. Ich glaube, er war damals auch Anteilseigner der Firma. Die sind auch bekannt für Dokus, die sie gemacht haben. Es ist ein sehr junges, freshes Team, finde ich, kommt auch direkt durch. Wobei ich jetzt auch der ARD jetzt nicht unterstellen will, dass sie nicht selbst gute Produktionen hat, aber in dem Fall hatte die BTF da die Federführung in der Produktion. Und es tut diesem Podcast auf jeden Fall sehr gut. Die sitzen in Köln. Es ist eine sechsteilige Produktion, die im, ich glaube, Mai rausgekommen ist. Es sind alle sechs Teile draußen, aber da zurzeit noch die WM läuft, finden wir das thematisch passend und immer noch sehr locker. Und wie Michael schon gesagt hat, es ist keine originäre Fußballgeschichte, sondern es geht echt mehr darum, wie Leute sich durchsetzen. Es geht um Korruption, es geht um Klinkenputzen, es geht um Reisen bis nach Samoa und einen Fußballfunktionär, der kalte Füße gekriegt hat.
Ja,
und Martin Sonneborn.
Ja. Und natürlich geht es um die Lichtgestalt, den sogenannten Kaiser, mittlerweile verstorben, Franz Beckenbauer, wo der ganze Glanz, aber dann auch zum Ende seines Lebens hin die Tragik dann quasi auch dargestellt wird, weil ja dieses sogenannte Sommermärchen im Nachhinein dann für einige Leute ja auch noch einen hohen Preis hatte.
Ja, und ich glaube, dass dieses Sommermärchen nicht nur Fußballfans erreicht hat, weil es war ja 2006 wirklich, wie sie auch relativ am Anfang des Podcasts erzählt, Estelle Sedlacek, das hat was mit den Leuten gemacht. Es gab eine Stimmung, jetzt war der Wettergott noch auf unserer Seite und in ganz Deutschland gab es einfach sechs Wochen Sommer. Und ich weiß auch, wie ich mit nicht so begeisterten Fußballmenschen unterwegs war in Berlin 2006 und wir auch zum Beispiel in einem Restaurant saßen und das Spiel gegen Argentinien geschaut haben, inklusive den Zettel von Herrn Lehmann im Strumpf. Und ich werde es nie vergessen, wo ich da war. Ich war auf dem Bergmann-Kiez mit befreundeten Kolleginnen und Kolleginnen und die Stimmung war einfach Hammer im Land.
Ja, es gab so eine Leichtigkeit. Es gab eine Wiederkehr eines Patriotismus, den es vorher so nicht gegeben hat, auch mit gutem Grund nach dem Krieg. Wird ja heute auch teilweise kritisiert von wegen, dass der Aufschwung rechter Parteien wie der AfD begründet sei, auch seinerzeit, finde ich so ein bisschen undifferenziert. Es wird in einer Episode relativ schön zusammengefasst, wo die Komikerin Caroline Kebekus zu Wort kommt, die damals Mitte 20 war, und von dieser Leichtigkeit einfach erzählt, ne? Wie sie die WM in Köln erlebt hat, zusammen mit Freunden und ihrer Familie. Und tatsächlich, wer eben alt genug ist, das damals bewusst erlebt zu haben, der wird sich, glaube ich, sehr deutlich daran erinnern. Vielleicht nicht an jedes Spiel, wie die Esther Sedlacek jetzt auch sagt für sich, aber doch an relativ viele Spiele. Also ich weiß noch, wo ich das Eröffnungsspiel geguckt habe. Ich erinnere mich auch an das Halbfinalspiel gegen Italien und so. Und sicherlich mit das Emotionalste auch dieses Vorrundenspiel gegen Polen mit dem späten Führungstreffer.
Das Besondere an dieser WM war ja, also gerade weil sie im eigenen Land ist, dass es viel mehr war als nur eine Fußballweltmeisterschaft, sondern wirklich das Land einfach glücklich war wie nie.
Stimmt. Ja, das Land war glücklich wie nie, weil es sich auch, glaube ich, gesehen und gemocht fühlte durch die vielen Fans, die in Deutschland waren, die jetzt nicht so sehr wie bei der EM vor zwei Jahren sich dann beschwert haben über schlechte Infrastruktur und die Deutsche Bahn, ne? Sondern irgendwie funktionierte wohl einiges noch besser oder war nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Ich meine, das iPhone war noch nicht auf dem Markt. Also wir sind noch in dieser Vor-Smartphone-Zeit und alles hat man viel direkter erlebt, weil man eben nicht die ganze Zeit irgendwie gefilmt hat oder Fotos gemacht hat.
Aber auch die internationale Presse war ja sehr wohlwollend uns gegenüber. Also alle haben gesagt, ne, Deutschland hat sich wahnsinnig freundlich präsentiert. Also dieser Slogan, die Welt zu Gast bei Freunden, hat ja auch funktioniert.
Genau.
So haben sich die Leute ja auch gefühlt.
Und deswegen funktioniert er ja in abgewandelter Form jetzt auch so schön als Titel für diese Podcast-Reihe, das Geld zu Gast bei Freunden.
Genau. Wollen wir mal reingehen, um was es tatsächlich geht?
Ja, Steffi, dann fangen wir an.
Ja, also es dreht sich alles um die Geschichte. Es fängt, glaube ich, 1997 an. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Es geht darum, dass Deutschland sich bewerben will für die WM 2006. Und Deutschland ist natürlich nicht alleine damit und gleichzeitig ging es auch dann noch um einen Wechsel an der FIFA-Spitze und der Schweizer Josef Blatter hatte sich beworben für die Spitze und hat angekündigt, dass wenn er gewählt wird, er dafür sorgt, dass es 2006 eine WM in Afrika erstmals geben soll. So. Und damit sind schon mal Begehrlichkeiten geweckt worden, weil es gab bis dahin quasi so das ungeschriebene Gesetz vor Blatter, dass es immer sich abwechselt zwischen meistens einer WM irgendwo in Lateinamerika und dann einer WM in Europa. So, ne? Mexiko, was weiß ich, Argentinien, so. Und dann wahlweise in Europa. Das war so der Turnus und eigentlich wäre 2006 wieder Europa dran gewesen und dann hat Deutschland gesagt, hier cool, lass mal das machen. Und England wollte dann plötzlich auch, obwohl sie gesagt haben, wir würden Deutschland unterstützen, haben sie dann leider auch sich beworben und auch viel professioneller und nicht so dilettantisch, weil das wird jetzt alles aufgedröselt, wie Deutschland damit ins Rennen geht.
Sie sind ordentlich, genau, pünktlich, eben sehr deutsch. Autor Ronald Reng beschreibt das so.
Pointiert gesagt war der DFB, wie jeder deutsche Verein, organisiert in den 90er Jahren, also auch wie ein Kleintierzüchterverein. Das waren Leute, die Gefallen hatten an Ämtern und die den wie einen Verein geführt hatten. So auch ehrenamtlich zum Teil, die also jetzt auch keine großen sportlichen Strategien hatten.
Dann hat sich noch Marokko beworben. Weil es hieß ja, oh, wenn Herr Blatter gewählt wird, dann haben die Afrikaner eine Chance, dann hat Marokko auch die Hand gehoben. Und Brasilien hat sich noch beworben.
Genau.
Und dann hieß es, oh Gott, das Mutterland, so, ne? Also die Deutschen haben schon gemerkt, die müssen sich jetzt echt anstrengen. A, wenn es ein anderes europäisches Land wird, entgegen der Absprache, hat sich ja England jetzt doch beworben und ist leider sehr gut. Oder wenn Blatter gewählt wird und er wurde dann auch gewählt, wird es ein afrikanisches Land. Also sie haben schon gemerkt, so, jetzt müssen wir richtig reinhauen, dass wir eine Chance haben, uns durchzusetzen, weil am Ende des Tages muss eine Kommission bestehen aus 24 Mitgliedern aus verschiedenen Verbänden dafür stimmen. Und wenn es eine Pattsituation gibt, 12-12, zählt die Stimme des Präsidenten doppelt. So, das ist die Ausgangsposition. Und daraufhin wird halt erzählt, wie erst als Botschafter, später als Chef der gute Kaiser Franz das Projekt erst begleitet und dann anfängt zu übernehmen, weil er natürlich mega vernetzt ist. Und sie haben halt auch gemerkt, dass so diese Biedermänner vom DFB alleine nicht die Strahlkraft haben, andere zu überzeugen.
Ja, jemand, dem alles zu gelingen scheint, der alles erreicht hat und der dann diese Challenge nochmal auf sich nimmt, um quasi das zu tun, was vor ihm noch keiner getan hat. Er ist ja schon recht singulär unterwegs, von wegen Weltmeister als Spieler und als Teamchef. Das war ja schon das Besondere. Und dann aber noch die WM ins eigene Land zu holen. Ich glaube, ursprünglich hat der DFB sogar diese Idee schon 1992 gehabt, zu bewerben. Ja, aber die, und das, da bin ich bald vom Hocker gefallen, sie hatten gar kein Geld, das ordentlich zu machen. Das heißt, am Anfang ist alles total dilettantisch.
Ja,
dann kommen mit Beckenbauer. Ja, es wird sehr schön beschrieben auf Messen, auf Veranstaltungen, wo du also wirklich vom Stuhl fällst, dass das der DFB sein soll, der doch heute gefühlt, wenn er eins hat, dann Geld. Ne? Mhm. Diese Unprofessionalität, auch eine gewisse Unschuldigkeit noch, denn der schwedische Widersacher von Herrn Platter, der damalige UEFA-Präsident, ist ja ein total integrer Mann. Also ich habe mir dann auch vorgestellt, wird im Podcast nicht thematisiert, was aus der FIFA hätte werden können, wenn er gewählt worden wäre und eben nicht Josef Blatter, der einem ja heute im Vergleich zu Herrn Infantino auch vorkommt wie ein Waisenknabe, was irgendwie, ich sage mal, Verstrickungen aller Art angeht und Monetarisierung des Produkts Fußball. Also das ist wirklich etwas, was ich total spannend finde und natürlich gilt dann für den Franz Beckenbauer trotzdem auch, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und er bringt ja seinen persönlichen Schatten, den hat er ja mit dabei.
Also, als klar wird, so, das wird jetzt nicht so ein Spaziergang, wie wir uns dachten, hat Beckenbauer gesagt, okay, ich bin bereit, hier mich komplett auf das Thema zu konzentrieren, aber ich brauche einen Wingman und das ist Fedor Radmann, der mir auch nichts sagte, aber er war wohl sehr bekannt und sehr, sehr gut vernetzt und auch bekannt dafür, dass er Sachen auch unkonventionell löst, in Anführungszeichen, und hat lange bei Adidas gearbeitet und war irgendwie rechte Hand von Herrn Dassler, vom Inhaber von Adidas und war entsprechend sehr bekannt und sehr gut vernetzt in der Fußballwelt. Den hat sich dann der Beckenbauer dazugeholt und die beiden sind dann quasi auf Weltreise gegangen. Und das ist eigentlich so eine absurde Geschichte, vor allen Dingen in Episode 2 wird dann erzählt, wo sie da überall waren, Klinken putzen und so bei den einzelnen Regions- und Länderverbänden, um halt für die Sache zu werben, dass sie bitte ihre Stimme dann für Deutschland abgeben, und haben dann auch angefangen, Geschenke zu verteilen in Form von Adidas-Trikots, Fußbällen. Sie haben teilweise auch Mannschaften eingeladen, Jugendmannschaften ins Trainingscamp von Adidas nach Deutschland und so. Also die haben schon versucht, da massiven Support mit aufzubauen. Die Geschenke wurden gerne angenommen, aber ich finde das schön, wie sie das dann auch mal produziert haben. Nach jeder Station resümiert dann Esther Sedlacek so von wegen, ja, haben sie jetzt eine Zusage für die Stimme? Nein. Und sie reisen und reisen und reisen und keiner sagt, okay, wir werden für euch voten. Die haben sich umgarnen lassen, aber schlussendlich hat keiner gesagt, unsere Stimme habt ihr. Diese Produktion lebt auch von vielen O-Tönen und man hört auch dann teilweise, weil zwischenzeitlich die mal Pressestatements gegeben haben und so, hört man auch O-Töne von den Beteiligten, ganz viel auch vom Kaiser selbst. Und da betont sie auch, man merkt langsam, dass da die Luft raus ist. Und da mussten sie noch nach Samoa, also wirklich einer der weitesten, entferntesten Punkte, wie sie sagt, jetzt von München, wo der, oder von Giesing sagt sie sogar, glaube ich, wo der Beckenbauer herkommt. Und irgendwann erreicht ihn ein Fax von einem Verband.
Lord Lippert von Bletchley schreibt weiter, dass man doch die Stimmen des amerikanischen Verbandes gewinnen wolle und das FIFA-Exekutivkomitee von der deutschen Bewerbung überzeugen wolle. Daher sei dieses Schreiben
sozusagen als Ansporn zu sehen.
Es geht um ein Fax aus, ich glaube, Trinidad and Tobago, ne?
Genau, aus der Karibik, ja.
Und da wird schon vergleichsweise offen eigentlich Geld eingefordert. Und natürlich nur soll der lokale Fußball irgendwie gefördert werden und das wäre ja nett und so weiter.
Das Fakt ist auf den ersten Blick eine Art Hilferuf für die Opfer des Tropensturms Mitch.
Ach ja, stimmt. Ja.
So, unter dem Vorwand schickt man einen Fax an den DFB mit dem Hinweis, ja, also andere haben uns da jetzt schon mehr unterstützt. Und da geht es um den CONCACAF. Das ist der nord- und mittelamerikanische Fußballverband. Und das war halt so der Gamechanger, weil ich glaube, bis dahin waren noch Beckenbauer und Ratmann bei ihrer Mission relativ unschuldig. Also ich sag mal, ne, sie haben schon hier mit Trikots und Sportcamps und sowas, ne, und wir fliegen euch auch ein und sowas auf eigene Kosten. Also es hatte schon ein Geschmäckle so, aber ich glaube, das war noch im Bereich des Vertretbaren. Aber jetzt einfach mal einen Scheck zu schicken, ich glaube, das war einfach so ein Gamechanger, dieses Fax. Und dann haben sie auch verstanden, weil es hervorgeht, dass die Mitbewerberstaaten da schon weiter sind.
Ja, also eigentlich wollte es ja auch niemand wissen. Also es wird dann auch im weiteren Verlauf der Geschichte auch thematisiert, als dann das Manager-Magazin, was ja zur Spiegel Verlagsgruppe gehört, mit der Geschichte rausging, die ja sehr gut recherchiert war von Anfang an, passiert absolut gar nichts im ersten Moment. Das hat keinen interessiert, ja.
Also man sollte vielleicht noch das Jahr sagen, weil dieser Artikel ist 2003, 3 Jahre vor der EM, will keiner was davon hören und er lief quasi unter ferner Liefen. Das ist halt krass. Also dass sich natürlich DFB und Co. bedeckt halten, no question. Auch kein anderer ist drauf angesprungen, weil alle waren jetzt einfach auf diesem Modus, wir holen die WM jetzt ins eigene Land. Also springen wir nochmal zurück, 2000. Also bis dahin wird auch ganz viel erzählt und wie knapp das alles war und wer hier wo und ne, und plötzlich kommen Faxe an und sowas, ne. Also schlussendlich 2000 fällt die Entscheidung. Das wird auch sehr, sehr spannend erzählt, wie es dann dazu kam. Und dann, noch bevor die Entscheidungsverkündung da ist, ist Beckenbauer da mit Herrn Miersbach, der damals DFB-Pressechef war. Der hat auch ganz viel damit angeschoben und die haben quasi noch zur Unterstützung Prominenz mitgebracht.
Günter Netzer. Mhm. Boris Becker, mhm. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und Claudia Schiffer. Ach, Claudia Schiffer, ne?
Ja,
100%. Michael Schumacher war nicht vor Ort, der wird nur mal so zitiert auch von wegen, er unterstützt das und so. Im Prinzip in dem Moment, als Beckenbauer da sich aktiv involviert hat, da kam Unterstützung durch Prominente, da kam Geld über Sponsoren. Und
ach so, ja, die nennen die auch noch, die ganzen Sponsoren. Ja, die haben ja wirklich die ganz
Deutsche
großen
Bahn, eingekriegt. Siemens, Telekom, Lufthansa. Also man könnte sagen, die alte Deutschland AG war komplett am Start. Natürlich natürlich halt alles, weil die Person Franz Beckenbauer natürlich nicht alles selbst macht, aber diese globale Strahlkraft hat. Darauf kristallisiert sich ja ganz viel und werden auch absurde Szenen im Prinzip erzählt, wie die Leute weltweit in Ohnmacht fallen, wenn Franz Beckenbauer irgendwo erscheint.
Ja, diese beiden Muttis.
Ja, irgendwo am Flughafen.
Und dann erstmal auf die Knie fallen und anbieten, als hätten sie eine göttliche Erscheinung.
Ja, also es zeigt einfach, welchen Stellenwert und was für ein Glückskind der Franz Beckenbauer den größten Teil seines Lebens tatsächlich gewesen ist. Ich finde es faszinierend dahingehend, dass natürlich all das nicht reicht, weil die anderen kämpfen ja auch. Ne? Also die Engländer haben Sir Bobby Charlton, den Weltmeister von 66, für ihre Kampagne und sehr, sehr viel Geld auch am Start. Ne?
Die haben ein Millionenbudget gehabt, ja.
Südafrika hat einen ganzen Kontinent hinter sich, was ja die Europäer nicht geschafft haben. Ja.
Ja, und Nelson Mandela persönlich.
Genau, super. Auch wahnsinnig spannend. Und natürlich weiß auch jeder im Falle eines Patz, wie es ausgehen wird, weil dann die Stimme des FIFA-Präsidenten Josef Blatter eben doppelt zählt. Das heißt, im Falle eines 12-12s in diesem Komitee würde er quasi entscheiden.
Und dann wäre es Südafrika geworden, weil er hatte den Afrikanern ja auch versprochen, 2006 wird es eine Fußball-WM in Afrika geben. So viel sei verraten. Es standen zum Schluss nur noch zwei zur Auswahl. Das war Südafrika und Deutschland. Alle anderen sind vorher ausgestiegen oder haben nicht die nötige Mehrheit gekriegt. Also es kristallisierte sich auf zwei. Und dann passiert etwas, was keiner für möglich gehalten hätte.
Naja, es passiert dahingehend was, dass aus einem bestimmten Grund eine Stimme nicht abgegeben wird. Im Zuge dessen tauchen dann ganz schnell Gerüchte auf, britische Yellow Press ist da und es geht schon zu einem Zeitpunkt um Korruptionsvorwürfe, wo man dann merkt, so richtig Korruption war das ja nicht, was da passiert ist. Aber es ist ein lustiges Bonmot und hat seinerzeit massiv die Gemüter erregt, vielleicht aber auch dazu beigetragen, dass dann manch anderes verdeckt worden ist.
Ja, und interessanterweise, also es wird verkündet, also erstmal freuen sich alle vor den Kameras, die Deutschen, und sagen hier super, und danach gehen sie feiern, in Anführungszeichen, in einer Kneipe, und da lauern schon, sage ich mal, vorm Gebüsch Journalisten und die machen eine Beobachtung.
Dann ging die Tür auf und Leute kamen raus und mit als Ersten sah ich Netzer und Niersbach.
Also in dem Lokal, wo wir saßen, da tauchten auf einmal auch Journalisten auf, die uns da aufgespürt haben.
Als der DFB-Pressechef Wolfgang Niersbach die beiden Journalisten vor dem Lokal entdeckt, rennt er auf sie zu. Vor den Augen von Spielerlegende Günter Netzer. Und dann schreit er sie auch noch an.
Ihr wollt uns die WM wegnehmen.
Niersbach ist damals, glaube ich, noch Pressesprecher gewesen beim DFB. Auch einer derjenigen, die von Anfang an in diese Bewerbung involviert gewesen sind. Wird dann gebremst von Günter Netzer, der seinerzeit eben auch die Kampagne mit unterstützt hat und auch vor Ort in Zürich ist. Und eigentlich haben die ja was zu feiern an dem Abend. Weil niemand hat im Vorfeld gedacht, dass Deutschland tatsächlich eine Chance haben würde. Gerade weil ja bekannt war, wie viele Verbände und Entscheidungsträger sich hier hinter Südafrika schon gestellt hatten. Plus das Versprechen von Josef Blatter, dass Afrika die WM bekommen würde.
Also und von dort aus geht dann eigentlich fast schon so eine Achterbahnfahrt los. Also es ist so ein Wechselbad der Gefühle, weil dann kommt plötzlich Martin Sonneborn ins Spiel. Dann gibt's erstmal Nebelkerzen und es passieren viele Sachen einfach. Wir wollen das jetzt nicht alles in alle sechs Folgen.
Nein, es passieren wahnsinnig viele Sachen. Für mich wird alles aber zusammengefasst von einem Zitat, was relativ früh schon fällt, nämlich von Caroline Kebekus, die sinngemäß sagt, das war so ein geiler Sommer, Franz, ist mir ganz egal, wie du das gemacht hast. Und ich glaube, das fasst die Stimmung von vielen zusammen, die diese Zeit bewusst erlebt haben und nur mit den Schultern zucken und sagen, das war super, dass das nicht ganz sauber war, war uns irgendwie klar, haben wir nicht drüber gesprochen, ist uns eigentlich auch egal gewesen, weil es war einfach so eine super Zeit. Das war ja für Merkel auch an der Stelle eigentlich ein perfekter Start für ihre Regierungszeit sozusagen. Mit dieser Fußball-WM ist ja ein mega Geschenk gewesen, mit dem sie nichts zu tun hatte.
Also ich glaube auch, dass das, entschuldige, wenn ich dir da gerade ins Wort falle, aber ich glaube auch, dass dieses Event 2006 auch, glaube ich, die beste Wiedervereinigungsfeier wurde, die es hätte geben können. weil ich glaube, da waren sich mal alle Bundesländer einig sozusagen, weißt du? Und es gab das erste Mal dieses landesweite Wir-Gefühl.
Ja, ja, das stimmt.
Zumal wir auch ostdeutsche Spieler hatten im Kader und sowas, ne? Jeder konnte sich irgendwie identifizieren und es hat sich, glaube ich, erstmals niemand abgehängt gefühlt.
Ja, und das Land erschien halt auch in einem Zustand, wo es heute weiter nicht entfernt sein könnte. Ich glaube, deswegen verfängt da auch dieser nostalgische Blick so ein Stück weit, weil natürlich diese Stimmung wird ja über den ganzen Podcast hinweg auch immer wieder transportiert. Wird irgendwie erzählt, wie Franz Beckenbauer bis zu 3 Spiele am Tag geguckt hat und dann mit dem Helikopter übers Land geflogen ist und dann immer schwärmt, wie schön Deutschland eigentlich sei und so weiter. Ne? Auch so undifferenziert immer in seinen Privilegien, wie er halt eben auch gewesen ist. Und dieses.
Aber es hat ihm auch keiner geneidet, so, ne? So,
nein, es hat ihm keiner. Er hat es dem Land geschenkt
und lass ihn mit dem Heli fliegen. So.
Er ist ja dann auch bei der Eröffnung durch den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, ist er ja dann auch explizit nochmal genannt worden. Ja, also danke Franz Beckenbauer. Der Mann wird sicherlich noch in vielen Jahrzehnten einfach erinnert werden, wenn diese ganze Geschichte, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dann weitestgehend wieder in den Hintergrund getreten sein wird.
Am Ende des Tages ist es den Leuten, glaube ich, egal, weil sich keiner aktiv geschädigt fühlt. Und man hat einfach eine kollektive Erinnerung geschafft, die durchweg positiv war.
So sieht's aus, ne? Und deswegen wird wahrscheinlich das Sommermärchen als Erinnerung an eine tolle Zeit, an tolle 4 Wochen einfach überdauern. Und gerade jetzt in diesem aus deutscher Sicht nicht so schönen Fußballsommer ist das halt ein bisschen Nostalgie, ne? Die dann auch schon darauf hinweist, der Kern der Mannschaft ist ja dann 8 Jahre später tatsächlich Fußball-Weltmeister geworden. Und das überdeckt einfach alles andere. Zumal, und das muss man ja auch sagen, man nicht davon ausgehen kann, dass sich hier in diesem System der WM-Vergabe irgendwas wesentlich verbessert hat. Ja, also vielleicht schützt man sich heute besser vor dem Zugriff von US-Behörden, aber ansonsten glaubt ja niemand, dass es da wirklich heute sauber zugeht. Was ich noch interessant finde, wird, meine ich, nicht thematisiert. Marokko war ja seinerzeit auch einer der Bewerber und wird jetzt Austragungsort gemeinsam mit Spanien und Portugal sein, der nächsten WM 2030, die ja quasi das 100-jährige Jubiläum der Fußball-Weltmeisterschaften dann auch quasi markiert. Sprich, wie lange es tatsächlich dann dauern kann, bis man ein solches Turnier austrägt. 2000 hat es nicht geklappt und 2030 jetzt eines der Austragungsländer für die WM.
Gut, aber zwischenzeitlich hatten wir dann auch die Brasilien, ne, die sich vorher beworben hatte mit uns, und die südafrikanische WM.
Nach Südafrika und Brasilien hat dann das tatsächlich am längsten gedauert, ne, für Marokko jetzt hier noch zum Zuge zu kommen. Und England, die sich damals so siegessicher waren, hat noch keine WM ausgetragen bisher.
Ja, seit 66. Ihr hört, wir legen euch diesen Podcast sehr ans Herz. Schön erzählt, sehr kompakt. Es sind 6 Episoden, circa 45 Minuten. Kann man sich schön anhören, weil es einfach mehr ist als, oder möchtest du nochmal zitieren, ist das Settler-Check?
Ich krieg's gerade nicht hin.
Denn um Fußball geht's ja nicht, sondern um eine Geschichte, die so verrückt ist, dass sie eigentlich gar nicht wahr sein kann.
Und damit wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Genießt das Wetter und wir hören uns nächste Woche wieder.
Danke fürs Reinhören. Tschüss.
Tschüss. Wie immer, alle Infos in den Shownotes. Bye-bye.